Golgatha. Eigentlich nichts anderes als ein Schutthaufen vor den Toren der Stadt Jerusalem. Er sieht aus wie ein überdimensionaler Totenschädel. Ein ausgedienter Steinbruch ist das, der jetzt als öffentliche Hinrichtungsstätte der römischen Besatzungsmacht dient. Und dann die Menschen. Die meisten von ihnen Schaulustige. Schon damals bereitete es Nervenkitzel, das Unglück anderer mit anzusehen. Es gab ja noch kein Fernsehen, da musste man schon hin und wieder an einer öffentlichen Hinrichtung teilnehmen, um etwas geboten zu bekommen. Und die Soldaten, für sie war dieser Freitag eine Routineangelegenheit. Wieder mal sollten ein paar aufrührerische Juden beseitigt werden, damit wieder Ruhe und Ordnung herrscht. Der Pax Romana, der Frieden, wie die Römer ihn sich vorstellten. Auf dass auch niemand vergisst, wer im Land das Sagen hat. Die meisten von den Soldaten vermieden es wohl, den Todeskandidaten in die Augen zu schauen. Wenn sie mit schwerem Hammer und langen Eisennägeln dahin zutraten oder wenn sie dann die Holzbalken hochzogen. Dienst ist ja Dienst, sie taten ihre Pflicht und wer will es ihnen verdenken, dass sie sich auch noch mit Würfelspiel die Zeit vertrieben. Was dort geschah, war für sie rauer Alltag. Und dann schließlich der eine, Jesus von Nazareth. Jeder Atemzug am Kreuz war so anstrengend wie ein Klimmzug. Und dann musste er auch noch ertragen, wie man sich über ihn lustig machte. Was ist jetzt? Wir dachten, du bist der Christus, der Messias. Jetzt zeig, was du kannst, steig herab vom Kreuz, riefen die Stimmführer der führenden Juden. Und die Soldaten machten sich einen Spaß daraus, ihm in den ausgedörrten Mund auch noch einen Schwamm mit Essig hineinzustecken. Und sie spotteten, und jetzt siehst du, wer hier das Sagen hat. Bist du der Judenkönig? Hilf dir doch selbst. Sieht so ein König aus? Und wenn Jesus, als er dorthin, seinen Kopf ein wenig hochhob, dann konnte er auch sehen, die eigentlich nicht von ihm angeschaut werden wollten in diesem Moment. Sie standen abseits und beobachteten alles. Seine ehemaligen Freunde, seine Bekannten, seine Anhänger und die Mitläufer von einst. Und wie gebannt sahen sie zu, wie er dort hing und immer schwächer wurde. Sie konnten nicht hinsehen, aber sie konnten auch nicht wegsehen. Schmerz und Verzweiflung waren da, aber auch Scham. Und einer von ihnen hatte Jesus buchstäblich ausgeliefert. Es war ihnen, als hätten sie alle ihn preisgegeben. Jesus konnte sie vom Kreuz aus sehen, wenn er seinen Kopf ein wenig hob. Und wir können nur erahnen, was damals in Jesus vorgegangen ist, genauso wie wir nur bruchstückhaft erfassen können, was dort am Kreuz von Golgatha eigentlich geschehen ist. Als Gottes Sohn in die tiefste Dunkelheit kam und dabei öffentlich zur Schau gestellt wurde. Karfreitag ist eine unendlich traurige und düstere Geschichte. Und es ist, als ob hier alles zusammengefasst werden soll, was Menschen einander antun können, was Menschen aber auch erleiden müssen. Der Hügel Golgatha ist gewissermaßen das biblische Birkenau. So sagte ich es einmal vor Jahren in einer Karfreitagspredigt. Heute denken wir auch an Butscha. Karfreitag ist der Tag, an dem wir in den Abgrund schauen, wo wir dem Grauen begegnen, menschlicher Schuld. Aber Golgatha ist auch ein Ort, wo wir etwas davon erahnen können, wie groß und wie leidenschaftlich Gottes Liebe ist. Und Lukas, der Evangelist, schildert beides mit deutlichen Worten. Man entdeckt bei ihm die marschierenden Soldatenstiefel und die gaffende Menge, den Hohn der Führungsschicht, die Sensationsgier des einfachen Volkes. Aber man entdeckt bei ihm auch die andere Geschichte, die sich an Karfreitag zeitgleich abspielt. Es ist eine leidenschaftliche Liebesgeschichte zwischen Gott und Mensch. Leidenschaftlich. Ja, das hat auch was mit Leiden zu tun. Und an drei Stellen gewährt uns Lukas ja auch einen direkten Einblick in das Herz von Jesus, in das, was er an jenem düsteren Freitag ausdrücken möchte, weil es letztlich in Gott vor sich ging. Es sind drei kurze Sätze, die Jesus am Kreuz spricht. Und zu den ersten beiden Sätzen möchte ich Näheres sagen. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiß gar nicht mal, wie viele das damals gehört haben. Jesus hat es sicher nur leise ausgesprochen. Nicht nur, weil er gar nicht mehr laut reden konnte, vielmehr auch, weil er diesen Satz, genauso wie auch seinen letzten Satz, in deine Hände befehle ich meinen Geist, als Gebet aussprach. Und wir werden hier, wie auch schon am vergangenen Sonntag, nochmals Zeuge von einem Gespräch zwischen dem Sohn und dem Vater, zwischen dem menschgewordenen Gott und dem allmächtigen Schöpfer. Zwischen Gott und Gott. Erinnern Sie sich, wie das letzte uns überlieferte Gebet von Jesus lautete? Am Tag seiner Verhaftung im Garten Gethsemane war, als Jesus betet, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und jetzt ist es soweit gekommen. Jesus weiß, er muss den bitteren Kelch des Sterbens austrinken. Der himmlische Vater will es. Genauso will er auch das, was Jesus jetzt als nächstes betet. Auch in diesem Gebet ist er im Einklang mit dem Vater. Sie wissen nicht, was sie tun, Vater, vergib ihnen. Und Jesus ist damit so anders als die damaligen jüdischen Helden, die zu Märtyrern wurden. Von ihnen sind eine ganze Reihe Gebete überliefert, wo sie im Sterben ihre Feinde nicht der Gnade, sondern dem Gericht Gottes ausliefern. Jesus wird angespuckt und geschlagen und er betet, Vater, vergib ihnen. Und ich frage mich, ob nicht Jesus dieses Gebet heute immer noch betet. Ja, der Gedanke ist kaum zu ertragen und ich muss gestehen, dass ich auch mich schwer damit tue. Und doch stimmt er. Betet Jesus nicht wirklich immer noch, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Auch an den modernen Schädelstätten, an den heutigen Golgatha-Orten. An anderer Stelle sagt er einmal, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und auch umgekehrt, was ihr anderen Menschen antut, das tut ihr mir an. Was ihr anderen antut. Nicht nur das irgendwo in der Ferne, was geschieht, nicht nur das, was Soldaten treiben, auch hier, was ihr anderen Menschen antut, tut ihr mir an. Was ihr im Beruf eurem Kollegen antut, das tut ihr mir an, wenn ihr über ihn spottet, weil er schon wieder einen Fehler gemacht hat. Was ihr dem Ehepartner antut, der euch enttäuscht hat und dem ihr es jetzt heimzahlt. Aber was auch das, was ihr dem völlig Verarmten in den Elendsquartieren der sogenannten Dritten Welt antut, die keine Chance mehr haben. Jesus sagt, damit trefft ihr zugleich auch mich. Die Schläge und Tritte von Karfreitag gehen weiter. Und sie wiederholen sich täglich. Und das nicht nur in den Kriegsgebieten, sei es in der Ukraine oder auch durch den Terror in Afrika, sondern auch hier wiederholen sich diese Schläge hinter verschlossenen Haustüren und Bürotüren. Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, Sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben noch gar nichts begriffen. Sie sind orientierungslos. Vater, vergib ihnen. Hab Erbarmen mit ihnen. Wissen Sie, das ist was völlig anderes, als wenn er sagen würde, was in dieser Welt an Schlägen und Unrecht geschieht, ist alles halb so schlimm. Das tut doch jeder, das gehört eben dazu. Nein, hier redet der, der weiß, wovon er spricht. Er ist selbst zum Opfer geworden und er spürt die Schläge und Tritte der Soldaten, den Spott der Menschenmenge. Und er sagt auch Gott nicht, Gott, ach, das ist doch alles nicht so schlimm, sondern er sagt, Vater, vergib ihnen. Wer das Geheimnis von Karfreitag entdeckt, entdeckt das Geheimnis der Vergebung Gottes. Das ist keine leichtfertige Angelegenheit. Und es ist auch keine Missachtung der Opfer. Kein Herunterspielen der Schwere an Schuld, keine Kapitulation gegenüber der Ungerechtigkeit, keine Abschaffung des Endgerichtes, wo sich das Recht durchsetzen wird. Wohlgemerkt, Jesus betet, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein Gebet hätte so weitergehen können, aber du weißt, was sie tun. Du kennst ihre Schuld. Und du wirst auch dafür sorgen, dass auch sie erkennen werden, was sie tun und was sie nicht nur mir, sondern auch einander antun. Der Tag der Offenlegung wird kommen und nichts wird vergessen werden. Vergebung ist keine Schönfärberei, sondern mit Klarheit verbunden und mit der Unterscheidung. Darauf kommt es an, der Unterscheidung zwischen der Tat und dem Täter. Und diese Unterscheidung geschieht aus Gnade, aus Erbarmen, aus nichts anderem. An Karfreitag wird deutlich, dieses Erbarmen Gottes über uns, diese Trennung des Täters von seiner Tat, das ist keine leichtfertige Sache. Diese Trennung geschieht unter Tränen, weil Gott es so will. Und weil er wollte, dass dafür ein enorm großer Preis bezahlt wird. Sein eigener Tod in Jesus Christus. Und wenn wir vorhin nach dem Beichtgebet die Vergebung zugesprochen bekamen, dann immer im Staunen über diese Gnade Gottes und den Preis, den diese Gnade gekostet hat. Und noch ein Gedanke ist mir an dieser Stelle wichtig, gerade in heutiger Zeit. Nach biblischem Denken kann es gar keine Vergebung ohne Shalom geben, ohne einen Frieden, der mit Gerechtigkeit auch verbunden ist. Shalom ist viel mehr als ein Waffenstillstand, viel mehr als ein Kompromiss. Nein, Shalom ist Heil. Keine Gnade ohne Wiedergutmachung, kann man auch sagen. Und deshalb glaube ich fest daran, dass die Opfer einst durch Gott wieder ins Recht gesetzt werden. Sonst könnte er keinem Täter vergeben. Wenn ein Mörder auf Vergebung hoffen kann, dann doch nur deshalb, weil Gott auch das Opfer wieder ins Recht setzen wird. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich ganz fest an eine umfassende Auferstehung und an eine umfassende Versöhnung glaube. Und das Zweite, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus war nicht der Einzige, der an diesem Freitag gekreuzigt wurde. Zwei andere hingen neben ihm und wir wissen nicht mal ihren Namen. Wahrscheinlich waren es junge Männer, zwei hitzköpfige Juden voller Ideale, die zu der Volksbewegung, der Partisanenbewegung der Zeloten gehörten. Sie hatten sich verrannt, sie waren zu religiösen Fanatikern geworden, wollten nur noch Gott als ihrem Herrn gehorchen und nahmen deshalb den Kampf gegen die irdischen Herren auf, kämpften für Gottes Reich und bekämpften deshalb das Reich der Römer. Und die gingen nicht zimperlich mit solchen Freiheitskämpfern um. Voller Hass nun der eine am Kreuz. Und für Jesus, der direkt neben ihm hängt und in der gleichen Lage ist wie er, hat auch er nur Spott übrig. Was ist jetzt? Bist du der König der Juden? Von uns Juden, kann man sagen? Dann hilf doch uns und erstmal dir selbst. Und er mochte dabei gedacht haben, mit solchen erbärmlichen Gestalten wie dem hier neben mir kriegen wir die Römer nie nieder. Das geht nur mit der Schärfe des Schwerts. Und so anders der andere. Er sieht Jesus und begreift dabei, dass sie alle in ihrem Spott daneben liegen. Die Oberen der Juden, die Soldaten und auch der andere Gekreuzigte neben ihm. Sie riefen nacheinander, wenn du der König bist, wenn du der Messias bist, hilf dir selbst. Aber das ist doch gar nicht der Auftrag dieses Königs. Er soll sich nicht selbst retten, sondern er soll sein Volk retten. Und wir dürfen ergänzen, die ganze Menschheit. Und gerade darin, dass er sich selbst nicht rettet, rettet er die Menschheit. Dieser andere Schächer, dieser Mitgekreuzigte scheint zu begreifen, was hier geschieht. Und zugleich begreift er etwas über sich selbst. Er, der in den letzten Jahren vermeintlich edler Absicht nur gemordet hat, er sieht Jesus und entdeckt an sich etwas, was ihn selbst erschüttert. Er erkennt, dass er schuldig ist und dass er sein Recht auf Weiterleben verwirkt hat. Versucht gar nicht mehr, sich selbst zu rechtfertigen. Schiebt die Schuld auch nicht auf andere. Er steht dazu, weil sein Blick sich auf Jesus richtet. Ja, das gehört zu den Geheimnissen von Karfreitag, dass wir im Blick auf Jesus die Schwere unserer eigenen Schuld auch endlich erkennen, weil wir sie auch anerkennen können, weil wir nicht mehr davor weglaufen müssen. Was hier von dem Schächer am Kreuz, von diesem namenlosen Mörder neben Jesus berichtet wird, gilt generell. Dort beim Anblick des gekreuzigten Christus gibt es nichts mehr, wohinter wir uns verstecken könnten. Und wir müssen uns auch nicht mehr verstecken. Wer einmal bewusst entdeckt hat, wie hoch der Preis ist, den Jesus für die Vergebung unserer Schuld bezahlen musste, hört auf, sich selbst zu rechtfertigen. Dieser Mörder neben Jesus sieht ihn an und senkt beschämt den Kopf, kann sich nicht entschuldigen. Führt auch nichts jetzt zu seinen Gunsten an. Er kommt gar nicht erst auf die Idee, jetzt noch irgendwelche guten Taten aus seiner Jugend aufzuzählen. Redet nicht hastig von irgendwelchen großzügigen Spenden, die er mal gegeben hat. Sagt auch nicht schnell, dass andere noch schlechter sind als er. Nein, er senkt den Kopf und sagt nur leise, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Vergiss mich nicht. Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir. Also du kannst dich darauf verlassen. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es ist, als würde er hinzufügen, deshalb bin ich doch hier, um Menschen wie dich zurück zum Vater zu bringen. Deshalb bin ich Mensch geworden und habe den Himmel verlassen, um dich und die vielen anderen zurück nach Hause zu führen. Ja, ich denke an dich. Wenn ich in mein Reich komme, darauf kannst du dich verlassen. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute, nicht erst später. Heute beginnt für dich das Heil, die Gemeinschaft mit Gott. Der Karfreitag ist für den Mörder neben Jesus der Tag, an dem das Paradies aufgeschlossen wird. Der Weg zu Gott ist frei. Und das ist auch gemeint mit diesem geheimnisvollen Ereignis, wo plötzlich der Vorhang im Tempel zerreißt, wie es dort auch heißt, dass plötzlich der Zugang zum Allerheiligsten geöffnet ist. Ja, es diesen Vorhang gar nicht mehr gibt, weil das Allerheiligste selbst zu uns gekommen ist, in Jesus, in Person. Der Weg zum Vater ist frei. Karfreitag ist deshalb alles andere als nur ein düsterer Tag, so düster und grausam er für Jesus ist und so stark er uns auch an die Grausamkeiten dieser Zeit erinnert. Aber er ist zugleich der Tag, an dem die Tür zum Paradies geöffnet wurde. Und sie ist immer noch offen. Und nicht nur für den einen damals, auch für uns. Und deshalb singen wir: Christus ist mein ganzer Halt. Amen. Im neuen Liederbuch, die Nummer 100, die Strophen 1 bis 3.